Ja, wir haben uns jetzt schon einige Stunden mit dem Propheten Zacharia beschäftigt. Zur Orientierung lege ich diese Folie auf mit der Einteilung, mit der Gliederung dieses Buches. Man kann das Buch in zwei große Hälften gliedern. Der Prophet äußert sich zuerst zur Gegenwart Jerusalems. Und das war uns wichtig zu sehen, wie seine Botschaft eine Trostbotschaft war, eine Botschaft der Ermunterung für das Volk Gottes, das erniedrigt war, gedemütigt war, zu einem Untertanenvolk geworden war, abhängig von der Gunst heidnischer, gottloser Könige. Und da hat Gott durch den Propheten Zacharia Botschaften für das Herz des Volkes, um den Glauben dieses Volkes zu nähren und die Hoffnung dieses Volkes zu beleben. Die zweite Hälfte des Buches sind Botschaften zur Zukunft Jerusalems. Man kann das Buch auch in fünf Teile gliedern, insgesamt fünf Botschaften. Eine erste Botschaft ist eine ganz grundlegende Botschaft. Kapitel 1, die Verse 1 bis 6, diese Grundwahrheit, die immer gilt, nämlich Hören auf Gottes Reden bringt Heil, nicht Hören auf Gottes Reden bringt Unheil. Und das muss das Volk von vornherein wissen. So es nicht bereit ist zu hören, wird alles Reden Gottes nicht fruchten. Es wird dann vermerkt im Vers 6, dass das Volk auf diese erste Botschaft Zacharias hörte, umkehrte und sich sagte, wir wollen es den Vätern nicht gleich tun, die nicht hörten und deshalb unter Gottes Züchtigungsgerichte kamen. Und so gibt Gott nun diesem Volk eine zweite Botschaft und diese zweite Botschaft besteht aus acht Nachtgesichten. Gesichter, die der Prophet ziemlich sicher alle in der gleichen Nacht empfing. Nach dem vierten Gesicht ist er eingeschlafen. Ja, steht tatsächlich, in Kapitel 4 steht es dann, dass der Engel, der zu ihm redet, der kommt und weckt ihn. Hey da, Zacharja, ich bin noch nicht fertig. Er steht wirklich so da. Also nicht ganz in diesen Worten. Also in einer Nacht acht Gesichter, die über die Befreiung und die endgültige Wiederherstellung Jerusalems und Judas sprechen. Und diese acht Nachtgesichte ist unser Hauptinteresse in diesen Tagen. Wir haben die drei ersten Gesichte bereits behandelt. Im ersten Nachtgesicht, dort sieht Zacharia, wie der Engel des Herrn Israel zwar in die Tiefen führt, aber diese Tiefen, dieser Weg in die Tiefe ist ein Weg der Wiederherstellung. Das zeigen die Myrten, die dort wachsen. Und der Herr selbst ist dort in der Tiefe. Der Herr, der Erlöser, der Mittler seines Volkes, er geht mit und seine Fürbitte, er betet nämlich für sein Volk, stellt das gute Ende Israels sicher. Dann im zweiten Gesicht die Zusicherung, dass jene Nationen, jene Völker, die die Juden erobert hatten, unterdrückt hatten, gepeinigt hatten, dass sie gerichtet werden sollten. Das dritte Gesicht ist ein Gesicht, das uns von der Vollendung der Heilsabsichten Gottes zeugt, ein sehr umfassendes Gesicht, eine umfassende Darstellung von Gottes großen Heilsabsichten. Der Herr selbst wird sein Volk heimsuchen, unter ihnen wohnen. Die Folge würde sein, dass Jerusalem, die Stadt, in der Gott wohnt, so von Leben überfließen werde, dass die Stadt keine Mauern mehr verträgt. Gott aber selbst würde diese Stadt schützen. Also keine Mauern, sondern Gott selbst würde sie schützen, eine feurige Mauer um sie sein. Und dann würden alle Nationen kommen und den Gott suchen und dem Gott dienen, der unter seinem Volk wohnt. Darum geht es im dritten Gesicht. Und jetzt kommen wir zum vierten Gesicht, Ja, im dritten Gesicht wurde schon zum zweiten Mal jetzt gesagt, dass Gott kommt, um unter seinem Volk zu wohnen, dass sein Haus gebaut werden sollte. Und das war der unmittelbare Zweck der Weissagungen des Sacharja, der unmittelbare Zweck, das Volk dazu zu bewegen, das haben wir in den vergangenen Abenden gehört, das Volk dazu zu bewegen, zu ermuntern, den abgebrochenen Bau des Tempels wieder aufzunehmen und den Bau des Tempels zu vollenden. Ja, das Haus Gottes muss stehen. Aber, und das ist ein gewichtiges Aber, und darum geht es im vierten Gesicht. Das Haus Gottes, der Bau des Tempels, ist aber nur dann sinnvoll, wenn der Dienst in diesem Haus Gott gefällt. Und das wird am hohen Priester Josua gezeigt, er ist unrein. Er ist besudelt. Und dadurch, wenn er unrein bleibt, unfähig, Gott als Priester zu dienen. Und darum muss das Priestertum gereinigt werden. Hier geht es um das Herz des Volkes Gottes. Das Wichtigste am Volk Gottes, das haben wir gestern deutlich gesehen, ist die Tatsache, Gott wohnt unter ihnen. Gott wohnt aber unter ihnen, damit sein Volk ihm nahe. Nun damals, in der Zeit des Alten Testaments, geschah das stellvertretend durch den einen, dazu von Gott Berufenen, durch den Hohen Priester. Und so wird am Hohen Priester, an der Verunreinigung des Hohen Priesters, stellvertretend gezeigt, wie das ganze Volk insgesamt nicht in der Lage ist, vor Gott zu erscheinen, in Gottes Gegenwart zu treten. Und darum muss das Hohen Priestertum und mit ihm das ganze Volk gereinigt werden. Und wie das geschieht, das ist der Inhalt dieses vierten Nachtgesichts im dritten Kapitel, Sacharja Kapitel 3. Wir lesen dieses Kapitel jetzt gemeinsam. Und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr schelte dich, Satan. Ja, es schelte dich der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, welche vor ihm standen, und sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua und sprach, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandeln und wenn du meinen Dienst versehen wirst und auch meine Vorhöfe behüten wirst, so sollst du ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie, denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen, siehe, ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Ungerechtigkeit dieses Landes wegnehmen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Dieses vierte Gesicht schließt sich an einen Satz, der das dritte Gesicht abschließt, in Kapitel 2, im Vers 13. Dort steht: Alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Hier haben wir das Stichwort heilig. Der Herr aus seiner heiligen Wohnung. Und um ihm nahen zu können, muss der hohe Priester heilig sein. Gereinigt sein. Nun wird uns ein Blick eben in diesem vierten Gesicht in Gottes heilige Gegenwart gewährt. Und wir sehen Josua, den hohen Priester, wie er vor Gott steht, und er ist unrein. Und genau da stellt sich die Frage, ja, wie soll denn all das Gute, wie sollen all diese Worte des Trostes, die der Herr durch Zacharia an sein Volk gerichtet hat, in Erfüllung gehen, wenn der hohe Priester unrein ist? Dann ist alles verunmöglicht. Die Unreinheit muss also beseitigt werden. Und das geschieht auch, wie dieses Gesicht eben zeigt. Ich habe deine Unreinigkeit von dir weggenommen, deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Und es wird auch erklärt, wie das geschieht, wie das möglich ist. Das ist also das erste große Problem, das gelöst werden muss, die Unreinheit des Volkes. Es war besudelt, es war befleckt. Das ist aber eben nur das erste Problem. Das zweite große Problem, davon handelt dann das nächste Gesicht, das wir morgen behandeln werden, das ist die Unfähigkeit des Volkes. Unreinheit des Volkes und Unfähigkeit des Volkes. Zuerst wird die Frage der Unreinheit gelöst, dann im nächsten Gesicht die Frage der Kraftlosigkeit, der Unfähigkeit des Volkes. Solange das Priestertum verunreinigt ist, kann Israel nicht gesegnet werden. Der Tempel könnte zwar gebaut werden, aber was wäre der Tempel ohne den Gottesdienst im Tempel? Er wäre eine bloße Hülle. Und das gilt natürlich auch für uns. Was ist eine gut organisierte Gemeinde und was sind da Menschen, die zusammenkommen, wenn sie Gott nicht nahen können, wenn sie durch Sünde gehindert sind, in Gottes Gegenwart zu treten und Gott nicht zu ihnen reden kann und sie nicht zu ihm reden können, dann ist alles eine leere Hülle. Nun sehen wir also den hohen Priester Josua. Er steht hier als Repräsentant für das ganze Volk, dessen Berufung ja war, eine priesterliche Nation zu sein. Das steht in 2. Mose 19, Vers 5. Das ganze Volk war als Ganzes gesehen eine priesterliche Gemeinschaft, zu Gott gerufen, Gott zu dienen. Und der hohe Priester ist der Repräsentant des ganzen Volkes. Und dass in Josua das ganze Volk repräsentiert ist, das zeigt sich daran, dass Gott den Satan rügt, weil er Jerusalem erwählt hat. Ja, zunächst eigentlich überraschend. Wir würden doch denken, der Satan widersteht dem Josua, will den Josua hindern. Dann hätten wir doch gedacht, dass der Herr den Satan rügt, weil er Josua erwählt hat. Nein, er rügt den Satan, weil er Jerusalem, das ganze Volk, erwählt hat. Und das zeigt eben, Josua ist Repräsentant für sein ganzes Volk. Und wir sehen dann im Vers 4, die Ungerechtigkeit Josuas wird weggenommen, und das bedeutet gleichzeitig, Vers 9, die Ungerechtigkeit des ganzen Landes wird weggenommen. Vers 4, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Vers 9, ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes wegnehmen. Josua steht vor dem Engel des Herrn. so wie der Priester vor Gott steht. 5. Mose 10, Vers 8. 5. Mose 10, Vers 8. Hier wird vom priesterlichen Geschlecht, von den Leviten, Folgendes gesagt. 5. Mose 10, Vers 8. In selbiger Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, um die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen. Und Josua gehört natürlich zum Stamm Levi, ein Levit aus der Familie Aaron. Und jetzt heißt es hier von Josua, er stand vor dem Engel des Herrn. Also der Engel des Herrn ist Gott. Der hohe Priester steht hier aber nicht vor dem Herrn, um ihm zu dienen mit Dank und mit Anbetung, sondern er steht hier vor dem Herrn, seinem Richter. Es ist eine Gerichtssitzung. Wir haben einen Richter, wir haben einen Schuldigen, wir haben einen Kläger und einen Verteidiger. Der Richter, das ist Gott selbst. Dann haben wir einen Schuldigen, das ist Josua, und dann ist ein Kläger da. Und der klagt diese Schuld und damit die gerechte Strafe vor Gott ein. Josua ist unrein, Josua hat gesündigt, das ganze Volk hat gesündigt, Gott, du musst dieses Volk verwerfen, verstoßen, ihm alles nehmen, was du ihm einmal gegeben hast. Und doch geschieht nicht, wie der Widersacher will, denn da ist auch ein Verteidiger. Der Kläger, der Satan, steht zur Rechten, steht ausdrücklich da, und das war auch die Stelle des Klägers. Wir sehen das aus Psalm 109, Vers 6. Psalm 109, Vers 6. Psalm 109, Vers 6. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten. Aber die Rechte ist auch die Seite des Verteidigers. Also zuerst redet der Kläger und nachher kommt der Verteidiger. Und der Verteidiger steht auch zur Rechten. Das steht auch in Psalm 109 im Vers 31. Wir lesen die Verse 30 und 31. Psalm 109, 30 und 31. Ich werde den Herrn sehr preisen mit meinem Mund und inmitten vieler werde ich ihn loben. Denn er stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten von denen, die seine Seele richteten. Und der Verteidiger, er kann die Sache des Angeklagten so führen, dass der Angeklagte gerecht gesprochen wird, von seiner Schuld freigesprochen wird und damit in seinem Stand belassen wird. Wie das möglich ist, das erklärt uns eben dieses Gesicht. Zuerst wird uns auf die Tatsache verwiesen, und das ist der Grund, das ist die Quelle von allem Guten, das Gott an Menschenkindern tut, seine erwählende Gnade. Das ist die Quelle aller Segnungen. Nachher werden wir sehen, seine Gerechtigkeit. Aber die Quelle aller Segnungen ist Gottes erwählende Gnade. Und wäre die nicht, gäbe es keine Berufenen, gäbe es keine Gesegneten, gäbe es keine priesterliche Nation. Also der Hinweis auf die erwählende Gnade im Vers 2. Es schelte dich der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Die Erwählung erklärt, die Gnadenwahl, die erklärt, weshalb es eine Nation gab, eine von Gott erlöste Nation, weshalb es ein Volk Gottes gab. Gott erwählte Abraham, gab Abraham Verheißungen. Und diese Verheißungen wegen hat Gott Israel aus Ägypten errettet und er erinnerte sie damals auch daran, ihr seid nicht besser als die Ägypter, ihr seid nicht würdiger als irgendjemand, sondern ich habe mich euch zugeneigt, ich habe euch erwählt, weil ich euren Vätern Verheißungen gegeben hatte. Das steht in 5. Mose 7, Verse 7 und 8. 5. Mose 7, Verse 7 und 8. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Nun, Mose hatte damals, als das Volk gesündigt hatte, das goldene Kalb errichtet hatte und dieses angebetet hatte und damit die beiden obersten Gebote gebrochen hatte, hat Mose in seiner Fürbitte für dieses Volk all sein Bitten auf dieser Grundlage aufgebaut. Du hast dieses Volk erwählt in Abraham. Darauf führt er alles zurück. Und hier führt Gott wiederum alles zurück auf seine erwählende Gnade. Und dann wird das mit einem sehr sprechenden Vergleich gezeigt. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Ja, so ist es. Ein Brandscheit, schon im Feuer, er hat das Gericht verdient, er hat die Hölle verdient. So haben wir alle das Gericht verdient. Wir waren alle dem Feuer schon verfallen. Und Gott hat diese Nation wie ein Brandscheit aus dem Feuer geholt. Nun, ein Brandscheit kann sich selbst nicht aus dem Feuer befreien. Es muss herausgeholt werden. Diesen Satz, ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet, den hatte der englische Evangelist John Wesley, als er 51 Jahre alt war, als seine Grabinschrift verfasst. Er war 51 und war so krank, dass die Ärzte und er selbst sicher waren, er müsse bald sterben. Und da hat er seine eigene Grabinschrift verfasst und die lautete wie folgt. Hier liegt die sterbliche Hülle von John Wesley, ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet wurde. Nun, er war in zweifacher Weise ein solches Brandscheid. Er war ja als Kind aus einem brennenden Haus herausgeholt worden von einem mutigen Nachbarn. Aber als Sünder wurde er nachher von Gott aus dem ewigen Brand der Hölle herausgerettet. Und so war er in doppelter Weise ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet. Nun, vielleicht sind wir nicht so dramatisch aus sich erscheinendem Tod bewahrt worden, wie damals das Kind Wesley, aber deswegen nicht weniger gnädig. Denn unserer Sünden wegen, wenn Gott gerecht, nur gerecht, aber nicht auch gnädig wäre, hätte Gott uns beim ersten Sündigen auf der Stelle richten müssen, sterben lassen müssen. Und ehe wir zum Glauben kamen, unser Vertrauen auf den Sohn Gottes setzten, hätten wir tausendmal umkommen müssen. Und Gott hat uns jahrelang getragen, uns Gutes getan, uns bewahrt und uns so vor den Flammen bewahrt. Und uns dann zu sich gezogen, gerettet. Und das ist ein Beweis seiner Gnade. Wir haben ja nicht ihn gesucht, er hat uns gesucht. Nicht wir haben uns das Heil ausgedacht, das geht alles von Gott aus. Und so bleibt es uns ganz unbegreiflich, dass Gott so gut gewesen ist zu uns, zu Sündern, zu Schuldigen. Ein Freund, guter Freund und Zeitgenosse von John Wesley, Georg Whitfield, er fragte einmal in einem Brief, stellt er diese rhetorischen Fragen, Herr, warum hast du gerade mich gerettet? Warum gerade mich? Womit habe ich das zu tun? Das ist eben Gnade. Aber es bleibt die Tatsache bestehen, Josua ist unrein. Und wie soll er von dieser Unreinheit befreit werden? Wie soll das denn mit rechten Dingen zugehen, dass ein Schuldiger doch nicht bestraft wird? Nun, zunächst wird die Notwendigkeit genannt, ein Unreiner darf vor Gott nicht stehen, er muss gereinigt werden. Zuerst wird also diese Notwendigkeit hervorgehoben. Die schmutzigen Kleider müssen Josua ausgezogen werden. Und hier stehen die schmutzigen Kleider für Ungerechtigkeiten, für Sünden. Denn es wird ja nachher ausdrücklich gesagt, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Also zieht die schmutzigen Kleider aus, das bedeutet, zieht oder nimmt ihm die Ungerechtigkeit ab. Und dann wird er eingekleidet in Feierkleider. Das heißt, dass Josua gerecht gesprochen wird, für rein erklärt wird und in seinem Amt als hoher Priester bestätigt wird. Der Prophet selbst ruft dazwischen, ich weiß das nicht richtig zu erklären, was das bedeuten soll, vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung. Der Prophet selbst, also Zacharia, er war ja Priester. Und darum wusste er, ein Priester muss auch einen Kopfbund haben. Und er ruft dazwischen, man soll ihm aber auch den Kopfbund aufsetzen. Das macht man auch. So passiert dann auch. In Vers 5 steht das ja. In Jesaja 61,10 wird das, was hier mit Josua getan wird, auf das ganze Volk angewendet. Josua 61. Nicht Josua, Jesaja. Jesaja 61. Verse 10 und 11. Hoch erfreue ich mich in dem Herrn, meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt. Und hier ist das ganze Volk gemeint, das zeigen die Verse 4 und folgende. Jerusalem, Juda, das ganze Volk ist hier gemeint. Und so wie Josua eingekleidet wird, wird dann zur gegebenen Zeit das ganze Volk gereinigt, geheiligt und als priesterliche Nation vor Gott eingesetzt. Und auf dem Kopfbund des Priesters war ein Goldblech und auf dem Goldblech eingraviert, Bodesh la Adonai, Heiligkeit dem Herrn. 2. Mose 28, Verse 36 bis 38. Heiligkeit dem Herrn, gereinigt, geheiligt für den Herrn, passend gemacht für diesen Dienst, passend gemacht. Aber dann fährt der Engel des Herrn fort und spricht zu Josua im Vers 7, wenn du in meinen Wegen wandeln und wenn du meinen Dienst versehen wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe behüten. Und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. Und hier sehen wir in sehr schöner Weise, wie Heiligkeit immer mit Gnade Hand in Hand geht. Das Ergebnis der Gnade ist immer Heiligkeit. Und eine Gnade, die keine Heiligkeit erzeugt, ist keine Gnade, ist etwas anderes, aber nicht Gnade. Gottes Gnade erzeugt Heiligkeit, Gehorsam Gott und seinem Willen gegenüber. Und wenn wir aus Gnade und durch Glauben gerettet sind, dann werden wir heilig leben. Sonst sind wir keine Gläubigen. Das hat Johannes Calvin in seiner Auslegung zum Epheserbrief sehr prägnant formuliert. Er hat es folgendermaßen gesagt, ich lese zuerst auf Lateinisch, weil es so prägnant ist, Ergo nemo fidelis nisi qui etiam sanctus, est et nemo rorsum sanctus, nisi qui fidelis. Niemand ist gläubig, der nicht auch heilig ist. Niemand aber ist heilig, der nicht auch gläubig ist. Genau so ist es. Wer nicht heilig lebt, ist kein Gläubiger. Aber wer kein Gläubiger ist, ist auch kein Heiliger. Das zeigt, dass man diese Dinge nie voneinander trennen kann. Und das bezeugt die Schrift unzählige Male. Und darum ist es ein ganz falscher Gedanke, wenn man sagt, ja, wenn Gott uns aus Gnade gerettet hat, ist es egal, wie wir nachher leben. Nein, das ist nicht wahr. Das ist menschlich gefolgert. Aber die Bibel lehrt uns immer, die Gnade erzieht uns und befähigt uns und erzieht uns zur Heiligkeit. Und sonst ist es nicht Gottes Gnade, sonst ist es irgendetwas anderes gewesen. Dieses Wenn ist nicht eine Bedingung, um Gnade zu empfangen, sondern ein Beweis echter Gnade. Dass Gott in Gnade jemanden erwählt hat, berufen hat. Und das sieht man daran, dass er heilig lebt. Höre doch Josua, ja? Was sollen Josua und seine Gefährten hören? Ja, jetzt sollen sie hören, Vers 8 steht das, ja, wie denn Gott Sünden vergeben, von Sünde und Unreinheit und Schuld freisprechen kann, ohne seine Gerechtigkeit zu verleugnen. Höre doch, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Durch den Knecht des Herrn, der kommen wird, durch ihn wird die gerechte Grundlage gelegt, so dass Gott vergeben, Schuldigen vergeben, Sünder zu Heiligen, Ungerechte zu Gerechten machen kann und dabei selbst gerecht bleibt. Darum musste der Knecht des Herrn, der Spross, der Messias, kommen. Durch ihn kam es dann so, wie es der Römerbrief sagt, dass die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Römer 5, gegen Ende des Kapitels, steht das, damit die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Römer 5, 21, damit gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus, den Messias. Mein Knecht, er wird kommen und er heißt hier Spross. Das ist ein messianischer Titel, den wir aus dem Propheten Jesaja kennen, auch in Ezekiel wird er verwendet. Schlagen wir einige Stellen dazu auf. Jesaja 42. Mein Knecht heißt er hier. Also zunächst der Titel Mein Knecht als messianischer Titel. Mein Knecht, Jesaja 42, 1, siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Und von ihm heißt es im Vers 4, er wird nicht ermatten, noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Das Recht, bis er Gottes Gerechtigkeit ausgeführt hat. Gottes Gerechtigkeit demonstriert hat und so die gerechte Grundlage gelegt hat, zu allen Segnungen, die Gott seinen Erwählten bereitet hat. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Also mein Knecht, dieser Ausdruck kommt wiederholt vor in Jesaja, eben auch in Hesekiel. Und dann der Spross, hebräisch Zemach, vom Verb Zamach, sprießen, also buchstäblich ein Spross. Das ist ein Hinweis auf seine Menschheit, auf seine Menschwerdung. Er würde aufwachsen, eben wie ein Menschenkind. Und der Mensch ist ja aus Erde. Und so wie ein Spross aus der Erde sprießt, würde er als Mensch kommen. Jesaja 4, Vers 2. An jenem Tag wird der Spross des Herrn, das gleiche Wort wie in Sacharja 3, der Zemach Adonai, dann Jesaja 49, 3. Nein, 53, verzeiht, Jesaja 53, Vers 2. Er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Jeremia 23, 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Dieser Titel Spross kommt noch einmal vor in Sacharja, nämlich in Kapitel 6 und in Vers 12. Sacharja 6, Vers 12. So spricht der Herr der Heerscharen und sagt, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Und weil er kommt, und weil durch ihn Erlösung, Vergebung, Rechtfertigung möglich ist, Rechtfertigung geschieht, gibt es eben Männer des Wunders. Genau deshalb. Es ist ein Wunder, dass Sünder zu Heiligen werden, dass Ungerechte gerecht werden und Gott gerecht bleibt, ohne dass Gott seine Gerechtigkeit verleugnet. Männer des Wunders. Und so heißen die Gefährten des Josua. In Sacharja 3, Vers 8. Josua und seine Gefährten. Höre doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Gefährten. Männer des Wunders sind sie. Erlösungswunder. Große Wunder. In Vers 9 wird uns dann gesagt, wie die Rechtfertigung geschieht oder wie der Spross des Herrn diese Rechtfertigung bewirkt. Es wird nicht offen gesagt, direkt gesagt, es wird durch diese Symbolsprache ausgedrückt. Der Stein, den ich vor Josua gelegt habe. Der Stein. Dieser Stein, das ist einer der Bezeichnungen für den Messias. Der kostbare Stein. Der Eckstein. Der Stein, den Gott gelegt hat. Der kostbare Stein, der aufs festeste gegründet ist. Jesaja 28, 16. Jesaja 28, 16. Darum so spricht der Herr, Jahwe, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Dieser Stein. Und jetzt heißt es von diesem Stein, auf einem Stein sieben Augen. Das hilft uns, diesen Stein noch deutlicher zu identifizieren. Sieben Augen. Das erinnert uns an eine Stelle im Neuen Testament, wo von sieben Augen die Rede ist. Das nur von einer Stelle, außer dieser. Bitte? Ja, richtig, in Offenbarung, Kapitel 5. Das Lamm inmitten des Thrones, das sieben Augen hat. Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hat und sieben Augen. Diese sieben Augen lassen uns also an den denken, der zum Lamm wurde und geschlachtet wurde. Ja, in seinem Tod hat der gerechte Spross für die Unreinheit seines Volkes gesühnt. Und darum können sie gereinigt werden. Das ist die gerechte Grundlage. Sieben Augen. Nun nach Offenbarung 5, Vers 6 bedeuten die sieben Augen die sieben Geister Gottes. Und in Christus, im Messias, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Ganze Fülle des Geistes Gottes. Steht ja wiederholt in den Evangelien, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Lukas 4, Vers 1, wurde er in die Wüste geführt. Und dann haben wir hier in Sacharja selbst einen Hinweis auf den Tod des Herrn. Also jetzt ganz abgesehen von Offenbarung 5, Vers 6, in diesem Nachtgesicht sieht Sacharja oder hört Sacharja von diesem Stein, sieben Augen, und dann sagt Gott, ich will seine Eingrabung eingraben. Gott selbst tut das. Ich will seine Eingrabung eingraben. Und das lässt uns an Psalm 22 denken. Psalm 22, Vers 16 oder 17 nach anderer Verszählung. Der leidende Messias am Kreuz. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ja, es waren wohl Menschen, die ihm Hände und Füße durchgruben. Und doch war es der Herr, der es tat, denn es geschah nach seiner Verordnung, nach seinem Rat. Ich will seine Eingrabung eingraben. Und Petrus bestätigt das ja in der Pfingstpredigt, wo er sagt, dass sie, als sie den Herrn ans Kreuz hefteten, dass sie es taten nach Gottes festgefügtem Ratschluss. Es war vom Herrn selbst verordnet, dass sein gerechter Knecht, der Spross, dass er leiden und sterben sollte. Dann wird die Folge dann genannt im Vers 9. Ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Ungerechtigkeit dieses Landes wegnehmen. An einem Tag, an diesem einen Tag, wurde Sühne gewirkt für alle Ungerechtigkeiten des Volkes Gottes. Ja, der Messias musste die ganze Unreinheit des Volkes auf sich nehmen und am bestimmten Tag das Volk heiligen durch sein Blut. Blut, das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. So hat er sein Volk geheiligt. Und der letzte Vers in Sacharja 3, Vers 10 nennt uns das Ergebnis. An jenem Tag spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Dieser Ausdruck steht stellvertretend für den Frieden, den der gerechte Spross, der auch König und Herr in seinem Volk sein wird, mit sich bringt. Sein Friede wird aufgrund seines Erlösungswerkes herrschen, regieren. Dieser Ausdruck wird zum ersten Mal verwendet im Zusammenhang mit der Regierung Salomos. Und Salomo war so etwas wie ein Friedefürst. Nicht im vollen Sinn, so wie der Messias ein Friedefürst sein wird. Aber unter seiner Regierung waren keine Kriege, war Friede, war Wohlfahrt. Und als Inbegriff für diesen Frieden eben dieser Ausdruck 1. Könige 4, 25 oder nach anderer Kapitel- und Verszählung 1. Könige 5, 5. Also entweder 4, 25 oder 5, 5. Erster Könige 4, Vers 25. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit. Ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Von Dan bis Beerseba, alle Tage Salomo. Also in seinem ganzen Reich, von Dan bis Beerseba, Sicherheit. Und zwar solange Salomo lebte. Aber das war ja nur eine beschränkte Zeit. Aber der wahre Friedefürst unter seiner Regierung und im ganzen Bereich seiner Herrschaft wird Friede sein, solange der lebt. Und er lebt ewig. Und dann steht hier Sicherheit. Und Friede gibt es nur, wenn Sicherheit ist. Und so hat Christus ein vollkommenes Heil gewirkt. Und dieses Heil ist sicher. Und darum ist das Ergebnis Friede. Und der Inbegriff eben für diese Sicherheit und für diese Wohlfahrt und für diesen Frieden war, dass ein jeder in Israel und Juda unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum saß. Das greift der Prophet Micha auf in Micha Kapitel 4. Micha Kapitel 4. Und zwar im Zusammenhang mit einer Weissagung vom kommenden messianischen Reich, vom Friedensreich. Und da heißt es Micha 4, Vers 4, da lesen wir die Verse vorher auch, damit wir merken, es geht wirklich um Frieden. Micha 4, Verse 1 bis 4, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, also festgefügte Ordnung, Sicherheit, und erhaben sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen, viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, und er wird uns belehren auf seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden, denn von Zion wird ausgehen das Gesetz, und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Also auch Gericht und Rechtsprechung, wie in Josua 3. Es muss auf gerechtem Weg alles geschehen. Und dann die Folge ist eben Friede. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden, ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation wieder Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Das ist sein Rat, das ist sein Wille, und das ist sein Werk. Und darum ist das Ergebnis gewiss. Und Zacharja ist nun der Dritte, der diesen Ausdruck verwendet in Zacharja 3 als Inbegriff für den Frieden, als Ergebnis dieses Erlösungswerk auf der Grundlage dieser der Gerechtigkeit, da ist Sicherheit und Friede. Eine Stelle dazu aus dem Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 32, der Vers 17. Wir lesen die Verse 16 bis 18, dass wir den Zusammenhang haben. Jesaja 32, die Verse 16 bis 18. Und das Recht wird sich niederlassen in der Wüste und die Gerechtigkeit auf dem Fruchtgefilde wohnen und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit ewig. Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen Ruhestätten. Ein Satz, den man sich merken sollte. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Es ist eine der fundamentalen Wahrheiten der ganzen Heilslehre. Der ganze Römerbrief baut auf dieser Tatsache auf, dass Gottes Gerechtigkeit geoffenbart wird im Gericht über die Sünde, im stellvertretenden Gericht an seinem Sohn und so kann der Sünder gerechtfertigt werden und das Ergebnis ist Friede. Absolute Gewissheit, Sicherheit, Festigkeit. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und jetzt kehren wir zurück zu Josua, dem Priester, Zugang. Wir lesen diese Verse zum Schluss noch. Römer 5, Vers 1 und 2. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Morgen Fortsetzung mit Kapitel 4.